möchte euch einen Mann vorstellen, hinleitend zu unserem heutigen Thema, John Rockefeller, hier im Alter von ungefähr 18 Jahren. Dieser Mann war der reichste Mensch in der Geschichte und so mit 33 Jahren bereits, also sehr früh, hatte er bereits die erste Million Dollar an Vermögen. Und damals war das im 19. Jahrhundert eine enorm große Menge an Geld. Und wenn man so die ersten Jahrzehnte seines Lebens studiert, war das Leben geprägt von einem einzigen Wort: Profit. Viel Profit, mehr Profit. Und Rockefeller war dabei sehr hart, sehr rücksichtslos. Er war in der Ölbranche tätig. Und er war wegen seiner Skrupellosigkeit so verhasst, dass er Tag und Nacht von Leibwächtern umgeben war. Mit 43 Jahren hatte er das größte Unternehmen der Welt. Und mit 53 Jahren war er der erste Dollar-Milliardär der Weltgeschichte. Aber so dieser Erfolg und seine Skrupellosigkeit hatten auch einen Preis, eine Nebenwirkung. Rockefeller wurde ungefähr so Mitte 50 schwer krank, wirklich sehr schwer krank. Man muss sich das mal so vorstellen, der verdiente in der Woche 1 Million Dollar, konnte aber nur noch Zwieback essen und Milch trinken. So krank war das. Grotesk. Er schlief kaum noch, seine einsame, verhärtete Seele kam nicht zur Ruhe. Und viele gaben damals Rockefeller keine 12 Monate mehr zu leben. Die meisten Zeitungen hatten bereits einen Nachruf verfasst, irgendwo im Archiv vorbereitet. Alle rechneten ja, das ist jetzt das Ende von David Rockefeller. Und dann geschah etwas, wo ein Geheimnis ist, wo wir nicht verstehen können. Er schlief eines Nachts und im Inneren geschah etwas, dieses reichsten Menschen der Welt, wo wir bis heute nicht ganz nachvollziehen können. Etwas, was nur der Himmel weiß. Rockefeller war Mitglied einer Baptistengemeinde, aber zumindest die ersten Jahrzehnte relativ weit vom Glauben entfernt. Vielleicht ist ihm in jener Nacht Gott begegnet. Ich weiß es nicht, ich konnte das nicht nachrecherchieren. Auf jeden Fall begann plötzlich dieser raffgierige, egozentrische, korrupte Rockefeller plötzlich sein Geld zu verschenken. Und das nicht nur ein paar Dollar, sondern viel Geld. Millionen. Er hatte diese bekannten Rockefeller-Stiftungen gegründet, die kennt man vielleicht, kennt ihr vielleicht, die gibt es heute noch, die haben dann auch seine Söhne, seine nächsten Generationen bis zum heutigen Tage weitergezogen. Und enorm, also wenn man das anschaut, das waren Milliarden von Dollar, die hier in Universitäten geflossen sind, aber auch in christliche Werke, Missionswerke, Bibelschulen. Sein Geld half unter anderem das Penicillin zu entdecken, aber auch die Tuberkulose zu besiegen. Und Rockefeller selbst erlebte ein Wunder. Als er nämlich begann, sein Vermögen zu verschenken, und zwar im großen Stile, und den Menschen dadurch zu dienen, das ist ein Stichwort heute, konnte er plötzlich wieder schlafen. Die Bitterkeit, all die Raffgier, all der Egoismus wich aus seinem Leben. Seine Seele fand Ruhe, gesundete zunehmend. Und dieser Mann, der noch irgendwo abstoßend und kalt irgendwo wirkte, war plötzlich warmherzig, voller Freude, voller Dankbarkeit. Und die Welt war voller Staunen. Denn Rockefeller starb nicht mit 54, so wie viele damals gemeint hatten, sondern er wurde 97 Jahre alt. Und das ist, ja, er wurde 97 Jahre alt. Hier ist er mit 91 Jahren abgebildet. Und das, was ich spannend fand, waren seine letzten Worte. Rockefeller sagt am Ende seines Lebens, es gibt nichts in dieser Welt, das mit der Nachfolge Christi vergleichbar wäre. Nichts kann einen wirklich erfüllen, außer Christus. Als ich diese Geschichte von ihm las und auch für mich recherchierte, denke ich mir, wow, was für ein Schlussstatement, was für ein Schlusspunkt über ein bewegtes Leben. Und das, diese Geschichte, diese True Story, ist auch dieser Ausgangspunkt, der uns zu unserem eigentlichen Thema hinführt, das Herz eines Dieners. dachte mir in der Vorbereitung, war verrückte Welt, wie wir auch gebetet haben, so viel Schlechtes, so viel Schlimmes, so viel Krieg, so viel Böses. Da möchte ich ein Thema wählen, ein Thema mit euch heute Morgen reflektieren, das für mich ganz, ganz wichtig ist in meinem persönlichen Leben. Das, denke ich, auch gut in unsere heutige geopolitische Situation hineinpasst, weil dieses Thema diese Welt überdauern wird. Das, was wir tun, wie wir Menschen begegnen, wie wir ihnen dienen, das hat Ewigkeitswert, Ewigkeitsperspektive. Habe auch mich an Markus 9, 35 angelehnt, wo Jesus selbst sagt, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen und ihnen dienen. Jesus ist für mich die Person schlechthin, wo das Herz eines Dieners, als er damals vor 2000 Jahren in dieser Welt war, uns vorgelebt hat. Nochmals ganz kurz zurück zu Rockefeller, weil seine Geschichte bereits am Anfang etwas ganz Wichtiges illustriert, nämlich es gibt kaum etwas, das unseren Charakter mehr prägt als eine dienende Grundhaltung und Gesinnung. Und ich werde gleich erläutern, weshalb echter Dienst nicht mit dem Tun beginnt. Und ferner in einem zweiten Schritt, wie wir das Herz eines Dieners kultivieren können und wie das natürlich dann auch in der Praxis aussieht. Und ich hoffe, dass wir am Ende nach Hause gehen und sagen können, dienen ist die beste Sache der Welt. Denn alles, was wir tun, wie wir Menschen begegnen, wie wir ihnen dienen, bringt, und sei es auch noch so klein, bringt irgendwo auf der anderen Seite der Ewigkeit eine Seite zum Klingen, hat Bedeutung für hier, heute und jetzt, hat Bedeutung aber auch für die andere Seite der Ewigkeit im Himmel. Bevor wir uns dem Thema zuwenden, möchte ich meinen Finger auf einen wunden Punkt stecken und legen. Wenn man so die Geschichte anschaut, gibt es immer wieder auch Entwicklungen, die ganz maßgeblich eine Gesellschaft geprägt haben oder prägen. Und eine dieser Entwicklungen, die wir heute erleben, ist die Generation Selfie. Wir moderne Menschen lieben die sozialen Medien, nutzen sie gerne zur Selbstdarstellung, sei es auf WhatsApp, Instagram oder wie auch immer. Und ich weiß natürlich, heute sind so einige Dinosaurier unter uns, da zähle ich mich auch dazu. Also die Generation 60, 70, 80 plus, da möchte ich kurz erwähnen, Selfie, Self, kommt vom englischen Self und heißt selbst. Und möchte euch, vor allem den Jüngeren, auch die Frage stellen, weiß jemand, wer das Selfie erfunden hat? Weiß das vielleicht jemand? Wer hat es erfunden? Der Gründer und Vater der Generation Selfie ist der Teufel. Das mag ich euch jetzt erschüttern und herausfordern, aber es ist so. Er ist der Erste im Universum gewesen, der sich von Gott abgewendet hat und sich selbst zugewendet hat. Man könnte sagen, etwas modern und salopp formuliert, der Teufel war der erste Selfie-ist. Und wir können natürlich dieses Selfie-Phänomen, das wir aktuell erleben, psychologisch erklären. Aber gerade wir Christen sollten diesen geistlichen Hintergrund verstehen. Denn die Erhöhung und die Zelebrierung dieses eigenen Selbst ist im Grunde genommen der Kern der Sünde. Und unser Gegenspieler, unser Feind, der Teufel, der treibt diese Agenda vehement an. Weil das hat auch einen biblischen Aspekt. Paulus schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 2, folgendes: In den letzten Tagen werden die Menschen selbstsüchtig sein. Steckt das Wort Phileo, Philia drinnen, also die Liebe, und Autos, selbst, egozentriert, selbstzentriert, also selbstverliebt sein. Und gerade unsere Selfie-Manie, die wir auch ganz stark erleben auch, und dieses eigene Selbst, das immer mehr in den Mittelpunkt auch gerückt wird in unserer Gesellschaft, ist ein klares Zeichen der letzten Tage. Und ja, vielleicht denkst du dir, okay Peter, aber warum erzählst du mir das heute Morgen? Hat das überhaupt was mit dem Thema Dienen zu tun? Die Antwort ist ja. Es gibt kaum etwas, das der Teufel mehr hasst, als dass wir uns, Christen meine ich damit, in der Kraft und Autorität von Christus dienen und begegnen. Und er unternimmt alles, um uns mit unserer eigenen Ich-AG zu beschäftigen. Ich möchte sagen, bereits heute Morgen, erkenne deinen Feind. Sein unterschwelliger Slogan lautet, willst du ein erfülltes Leben, dann sorge selbst für ein erfülltes Leben. Das heißt, beschäftige dich mit dich selbst, stelle dich in den Mittelpunkt. Aber was ich heute Morgen sagen möchte, ist, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Wir sind Teil etwas Größerem. Dazu nun einige Gedanken und Aspekte. Jesus sagt, ich aber bin unter euch wie der Dienende. Und das ist der absolute Ausgangspunkt, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie wir ein Herz des Dienens kultivieren wollen. Denn die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir beim Dienen sofort wieder mit dem Tun beginnen. Aber beginnen können wir nicht und sollen wir nicht mit dem Tun, sondern mit dem Sein. Und ich bin da auf ein Zitat gestoßen von Oswald Chambers, der das sehr schön ausdrückt. Für uns bedeutet Dienst das, was wir in der christlichen Arbeit tun, aber Jesus nennt nicht das Dienst, was wir für ihn tun, sondern das, was wir für ihn sind. Also hier geht es um Stellung, es geht um Identität, es geht um das, was wir in und für Christus sind. Und ferner auch um eine natürliche Konsequenz unserer Beziehung zu ihm. Wenn Jesus sagt, ich aber bin unter euch wie der Dienende, dann richtet sich dieses Wort auch an unsere Zerbrochenheit, an unsere Bedürftigkeit, dass Jesus in erster Linie mir persönlich dienen muss, dass ich darauf angewiesen bin, dass ich ihm immer wieder neu durch meine stille Zeit beispielsweise begegne. Und da spüre ich das gerade auch in diesen Tagen sehr stark gespürt. Dann ist man auf der Intensivstation, dann ist man mit der Trauer für diesen Menschen konfrontiert. Dann ist man innerlich auch schon bei den Vorbereitungen für die Predigt. So viele Dinge, die wir tun sollten, jeden Tag, die ich tun sollte. Und wie sehr ich darauf angewiesen bin, dann zu Jesus zu gehen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, seine Gegenwart zu suchen, von ihm auch die Kraft zu erschließen, die ich brauche, um jenen Menschen zu dienen, mit denen ich auch in Kontakt bin, konfrontiert bin. Wenn du anderen Menschen dienst, weil man als Christ dies tun sollte, wirst du möglicherweise irgendwann müde und frustriert aufgeben und innerlich den Tod der Entmutigung erleiden. Wenn du in deinem Dienst vom Applaus der Menschen abhängig bist, wirst du in ihrer Kritik sterben. Das ist so. Ich betone das deshalb, weil auf meiner persönlichen Reise auch in der Gemeinde, in meiner Begegnung mit anderen Christen, habe ich immer Folgendes festgestellt. Da beginnen Christen mit einer großen Motivation, einer dienenden Gesinnung, irgendetwas ein Projekt, etwas in der Gemeinde mit Engagement und Hingabe. Und dann irgendwann stellen sie fest, ja, die Probleme kommen, die Realität ist ernüchternd, es gibt Schwierigkeiten. Und dann steht man dann in der Gefahr, wieder auf der Zuschauertribüne Platz zu nehmen, den Pfad des Dienens zu verlassen. Und ich frage mich, manchmal dann haben wir diese Lektion aus Lukas 22, 27 wirklich verinnerlicht, haben wir das gelernt, aus unserer Beziehung zu Jesus heraus zu dienen. Menschen sind komplexe Wesen. Wir werden verletzt, Missverständnisse. Wir erleben Desillusionierung. Wir erleben Frustrationssituationen. Der Beifall, Dankbarkeit bleibt manchmal aus. Der Weg des Dienens ist manchmal sehr herausfordernd. Und daneben besteht diese Gefahr, wenn wir das nicht wirklich tief im Herzen tragen, gehen wir weg und nehmen wieder auf der Zuschauertribüne Platz. Ich weiß um diese Gefahr und ich denke, Paulus wusste das auch, indem er Folgendes schreibt in Kolosser 3,17: Alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses im Namen des Herrn gern wie eine Floskel auch verwendet wird. Wir beten vielleicht und beenden das Gebet ja mit den Worten im Namen von Jesus. Amen. Das darf natürlich auch sein, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist nicht hebräisches Denken. Wenn es heißt im Namen des Herrn aus biblisch-hebräischer Denkweise und Sichtweise, dann bedeutet das, dass im Namen die Person gegenwärtig ist. Also übertragen auf Kolosser 3,17 meint Paulus, alles was er tut, im Wort und im Werk, alles tut in dem Bewusstsein, dass Jesus gegenwärtig ist. Und im Herz eines Dieners pulsiert eben diese Gegenwart von Jesus. Das heißt, wir tragen nicht nur seinen Namen, wir repräsentieren ihn auch. Und ich finde das so unglaublich, was Jesus selbst sagt in Lukas 10,16, wer euch hört, hört mich, wer euch verwirft, verwirft mich. Das heißt, er identifiziert sich uns mit uns, er sagt, wer euch hört, hört mich. Wir repräsentieren Jesus, ich finde das unglaublich. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden auch die kleinsten Dinge im Leben bedeutungsvoll. Da kann sogar das Staubsaugen zu Hause ein Akt der Anbetung sein. Weil Jesus diese Dinge aus dem Bedeutungslosen herausholt und durch seine Gegenwart eine große Bedeutung verleiht. Wie können wir das Herz eines Dieners kultivieren? Zum einen möchte ich sagen, löse dich von deiner Selbstfixierung. Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Ich habe bereits darauf angewiesen, diese Selfie-Manie, die wir ganz stark in unserer westlichen Gesellschaft erleben, wo dieses eigene Selbst, das Ich, die Ich-AG so stark im Mittelpunkt auch gestellt wird, fast wie eine Art Ersatzreligion zelebriert wird. Und da sagt Petrus, übe dich in was? In der Selbstvergessenheit. Also nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstvergessenheit, indem du mit den Gaben, die du hast, anderen Menschen dienst. Die amerikanische Schriftstellerin Irma Bromek meint dazu, wenn ich am Ende meines Lebens vor Gott stehe, hoffe ich, dass ich nicht das kleinste Stück von meinem Talent mehr übrig habe und sagen kann, ich habe alles verbraucht, was du mir gegeben hast. Weiß nicht, was dieser Satz mit dir macht, aber mit mir macht dieser Satz etwas. Eines Tages, wenn der letzte Vorhang in meinem Leben fällt, wenn ich von der Bühne dieser Welt abtreten werde und vor Jesus stehen werde, dann wünschte ich mir, dass er das zu mir sagen würde. Peter, gut gemacht. Du hast alles verbraucht, was ich dir gegeben habe. Für das lebe ich, für das schlägt mein Herz, für das bin ich bereit, diesen manchmal kräfteraubenden, mühsamen Weg des Dienens zu gehen. Gut gemacht, du hast alles verbraucht, was ich dir gegeben habe. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Es ist ein großes Paradoxon des Glaubens, dass gerade diese praktische Anwendung der Gaben, die wir haben, langsam allmählich das Herz eines Dieners formen und prägen. Das heißt, Dienen hat einen besonderen Effekt auf unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, auf unser Herz. Denn plötzlich hören wir auf zu fragen, wer erfüllt meine Bedürfnisse, sondern wir fragen, wen kann ich segnen? Plötzlich beginnen wir in der Tiefe zu verstehen, warum Geben seliger ist als Nehmen. Unser möglicherweise egozentrisches Herz beginnt sich zu weiten, schafft Raum für Liebe. Deshalb hat Dienen einen Einfluss auf uns. Halte dein Herz für Gottes Absichten verfügbar. Habt ihr dabei ein Jesaja Kapitel 6 denken müssen? Diese Begegnung von Jesaja und Gott ist auf der Suche nach jemandem, der seinen Willen erfüllen kann und möchte, und findet in Jesaja jemanden, der ganz einfach sagt: Hier bin ich, sende mich. Und ich finde, weiß nicht, wie das auf euch wirkt, aber ich finde diese Reaktion von Jesaja auf diese Anfrage Gottes sehr herausfordernd. Ich bin immer mit so vielen To-Dos beschäftigt, auch in der Gemeinde, und ich finde das immer noch sehr herausfordernd, mit einer offenen Tür zu leben, zu Jesus zu sagen: Herr, ich gestehe es dir zu, auch mich in all den To-Dos, die ich habe, dem Alltagstrubel unterbrechen zu dürfen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich hier noch in der ersten Klasse sitze und nicht bei den Fortgeschrittenen. Aber ich bete mutiger und öfter: Herr, wenn es dein Wille ist, wenn du andere Gedanken und Pläne und Wege für mich heute hast, du darfst mich unterbrechen. Ich glaube, dass die Tür eines Dieners eigentlich immer offen sein sollte für das, was Jesus vorhat in deinem und meinem Leben. Darf er dir und mir seine Anliegen kundtun, mitteilen? Ich denke, das Herz eines Dieners, da geht es auch darum, ein Stück weit mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Und das bedingt, dass unsere Lebenstür offen ist. Jesus, was hast du heute auf dem Herzen? Möchte er einfach herausfordern und ermutigen, das, was er dir sanft zuflüstert, auch umzusetzen. Wir alle kennen Galater 6,2, eine trage des anderen Last. Und das hat natürlich viele Facetten. Kann beispielsweise bedeuten, wie für mich in dieser Woche jemanden zu trösten, jemanden zu beten, vielleicht eine Beerdigung ganz praktisch zu gestalten, Menschen in die Arme zu nehmen, mitzuweinen, mitzufühlen, wie auch immer. Manchmal kann es aber auch sein, dass eine solche Aussage darauf abzielt, dass wir eine Beziehung, die aktuell eine Last für uns darstellt, tragen und ertragen. Vielleicht einen schwierigen Beziehungsstatus, den wir aktuell auch erleben. Das heißt dann auch zu lernen, eben in dieser schwierigen Situation innerlich sich zu öffnen, was Gott gerade auch durch solche Menschen in mein Leben sprechen möchte. Es bedeutet zu lernen, für solche Menschen zu sein und nicht gegen sie. Manchmal hatte ich in meinem Leben auch solche Situationen, wo ich am liebsten innerlich von solchen Menschen weggegangen wäre. Vielleicht kennst du das. Und jedes Mal stehe ich dann vor der Situation und muss einige Fragen für mich persönlich beantworten. Werde ich diese Person, die mich jetzt vielleicht verletzt hat, die mich lieblos und barsch behandelt hat, verlassen oder dennoch bei ihr bleiben und ihr weiterhin dienen? Werde ich auch weiterhin für sie sein? Oder mich einfach innerlich von ihr verabschieden. Und möchte dich herausfordern. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, wo er einen solchen schwierigen Beziehungsstatus aktuell im eigenen Beziehungsumfeld erleben muss. Vielleicht ist genau dieser Mensch, vor dem du dich jetzt zurückziehen möchtest, die Person, wo du in Kontakt bleiben solltest. Erweitere deinen Horizont, indem du auch jenen Menschen dienst, die schwierig sind, die dir Mühe bereiten, die dich persönlich herausfordernd. Respektiere die Grenzen des Dienens. Wenn ich so mein Leben betrachte, ist das ein Punkt, den ich nicht immer gut praktiziert habe. Oftmals habe ich Situationen gehabt, wo die Kräfte, die ich verbraucht habe, größer waren als die Kräfte, die ich wieder regenerieren konnte. Das heißt, es war in der Vergangenheit und ist auch in der Gegenwart für mich immer noch eine Herausforderung hier, die Grenzen meiner Zeit und Kräfteressourcen zu akzeptieren. Besonders jetzt mit 60 plus, also mit zunehmendem Alter, wo ich doch spüre, dass meine Vitalität nachlässt, ist dieser Punkt eine Herausforderung für mich. Ich möchte dienen, möchte mich den Menschen hingeben, der Gemeinde dienen. Und trotzdem spüre ich, ich kann nicht mehr alles tun. Ich muss hier ein Stück weit auch immer wieder neu mein Leben neu justieren, neu ausrichten. Weil ich festgestellt habe, das schlimmste Symptom dieser ständigen Geschäftigkeit, dieses ständigen Aktivseins ist nämlich das, dass es zu einer starken Verringerung führt, Menschen zu lieben. Wir sind nur noch am Tun und wir haben dann nicht mehr die Kraft, jenen Menschen das möglicherweise zu geben, was sie in dieser Situation jetzt auch brauchen würden. Weil wir so erschöpft sind, so leer sind innerlich, da ist nichts mehr das, was wir teilen können. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Begegnung mit Jesus, um auch liebesfähig zu bleiben. Auch das ist eine Lektion, wo ich immer noch spüre, Peter, das musst du akzeptieren, musst du lernen. Respektiere die Grenzen in deinem Leben. Ruhe dient zum Schutz des Lebens. Mangel an Ruhe bedroht das Leben, bedroht Beziehungen. Last but not least, der letzte Grund unseres Dienens. Paulus schreibt davon in 1. Korinther 10, 31, tut alles zur Ehre Gottes. Das sollte die eigentliche Motivation, das eigentliche Ziel sein. Und wenn das wirklich unsere Motivation ist, das Ziel unseres Lebens ist, dass wir deshalb den Menschen dienen, die uns anvertraut sind, dass wir Gott ehren möchten, dann macht das im positiven Sinne was mit uns. Dann werden wir auch den Menschen noch dann dienen, wenn der Beifall ausbleibt. Dann werden wir den Menschen auch dann noch dienen, wenn niemand da ist, der Danke sagt. Weil das, was wir tun, tun wir in erster Linie zu Ehre Gottes. Weil wir ihm gefallen wollen und nicht uns selbst und nicht den Menschen. Weil wir seine Ehre suchen. Was für eine unglaubliche Freiheit. Ich möchte mit einigen Gedankenanstößen und Impulsen noch enden. Vielleicht, ich betone, vielleicht ist jemand unter uns, der zugeben muss, ich bin bis jetzt an der Seitenlinie des Dienens gestanden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich mein Leben ganz stark um mich selbst bis jetzt gedreht. Ich möchte dich herausfordern, aus diesem Käfig der Selbstbezogenheit herauszutreten. Und bedenke eines, du bist Teil eines größeren Planes, den Gott für dein Leben hat. Ich finde das so faszinierend. 8,2 Milliarden Menschen leben aktuell auf dieser Welt und niemand, wirklich niemand, hat die gleichen Begabungen und Fähigkeiten wie du. Sie sind so einzigartig wie du selbst. Gebrauche sie, setze sie ein. Sie sind nicht für dich selbst gedacht, sondern für die Mitmenschen, wo du tagtäglich in Kontakt bist, für die Gemeinde hier. Sodass am Ende deines Lebens, wenn auch einmal dein Lebenshaus abgerissen wird und du dann vor Jesus stehst, ebenfalls sagen kannst, ich habe alles verbraucht, was du mir gegeben hast. Vielleicht ist aber auch heute jemand hier, der hat wirklich ein Herz des Dienens gehabt. Du warst in der Arena des Dienens. Du kennst den Pfad des Dienens, aber aus irgendwelchen Gründen der Frustration, der Enttäuschung hast du auf der Zuschauertribüne Platz genommen, hast den Pfad des Dienens verlassen. Was ich sagen möchte, ist, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sich in diesem Bild wiederfinden kann, sieh nicht auf die Menschen, sieh nicht auf die Umstände, sondern sieh immer wieder neu auf Jesus, auf seine Gegenwart. Denn bei ihm und nur bei ihm findest du eben diese Kraft zu überwinden, all jene Hindernisse, die dir auf dem Pfad des Dienens begegnen. Einer trage des anderen Last, habe ich darauf hingewiesen. Vielleicht ist jemand hier, wo du zugeben musst, ja, da gibt es eine Beziehung aktuell in meinem Leben, die empfinde ich als Last, als Herausforderung. Du stehst in der Gefahr, diese Person innerlich zu verlassen. Und vielleicht bist du heute Morgen herausgefordert, diese Person, die dir so Mühe macht, die so anders ist, neu für dich persönlich zu erwählen. Und zuletzt, der Meister alles Dienens, Jesus, sagt in Johannes 12, 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Übertragen bedeutet dieser Vers, wer mir dient, bleibt am Ort meiner Gegenwart. Wer mir dient, bleibt am Ort meiner Gegenwart. Amen.